Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Die Predigt heute befasst sich mit der Taufe. Und sie ist zunächst einmal für jene gedacht, die noch nicht auf richtige Weise getauft sind, aber den Wunsch haben, sich taufen zu lassen und natürlich Fragen haben im Hinblick auf die Taufe. Aber sie dreht sich auch um die und richtet sich an die, die bereits schon auf richtige Weise getauft sind, die den Heiligen Geist erlangt haben, vielleicht schon seit vielen Jahren. Denn es ist wichtig, sich noch einmal darauf zu besinnen, was die Taufe eigentlich bedeutet und auch die Tatsache, dass die Taufe in keinster Weise der Schlussstrich des christlichen Lebens ist, sondern der Anfang. Einige meinen, wenn sie sich taufen lassen, wenn sie den Heiligen Geist erlangt haben, dann haben sie es geschafft, dann sind sie absolut sicher, dass sie das Heil erlangt haben, dass sie im Reich Gottes sein werden. Das ist keineswegs der Fall. Und das werden wir heute einmal näher besprechen. Schauen Sie, wir haben eine Broschüre veröffentlicht, die Taufe, Voraussetzung für das Heil. Und es ist absolut notwendig, dass jeder, der ernsthaft daran denkt, sich taufen zu lassen, diese Broschüre liest. Nicht nur liest, sondern ganz aufmerksam studiert. Denn diese Broschüre wird Ihnen vieles zeigen, worum es bei der Taufe geht. Und ich werde heute in dieser Predigt sehr stark auf diese Broschüre eingehen, Ihnen Höhepunkte aus der Broschüre vortragen, aber diese Predigt ist in keinster Weise gedacht, dass jetzt dadurch das Studium der Broschüre nicht mehr notwendig sei. Ganz im Gegenteil. Diese Broschüre ist nach wie vor sehr wichtig und diese Predigt soll Ihnen eigentlich den Anstoß dazu geben, diese Broschüre und die Bibelstellen, die in dieser Broschüre zitiert werden, aufmerksam und mit Gebet zu studieren. Ich hatte jemandem empfohlen, unsere Broschüre über die Taufe zu lesen, jemand, der sich an uns gewandt hatte wegen der Taufe. Und ich habe jetzt eine folgende Mitteilung bekommen. Ich bin dabei, über die Taufe zu lesen. Und dabei war es, als wären mir die Augen geöffnet worden. Für das Ausmaß meiner bisherigen Sünden, da war ich ganz schön baff, hielt ich mich doch selber für ziemlich gerecht. Ja, und erschrocken war ich auch. Und schließlich öffnete sich noch einmal mein Geist für den Opfertod Jesu Christi. Es ist das erste Mal, dass ich erfassen konnte, warum Christus gestorben ist und für wen. Es ist unbeschreiblich. Und nun ist da in mir eine ganz neue Dankbarkeit. Bis dato habe ich die Erlösung gar nicht verstanden gehabt. Ich freue mich und es tut unendlich gut, mich so intensiv in die Bibel zu vertiefen. Und ich habe das Gefühl, langsam dadurch aufgerichtet zu werden. Ich empfinde eine große Erfüllung und Spannung. Ich fühle mich genährt. Eine wunderschöne Reaktion, die aber auch zeigt, wie wichtig es ist, sich mit der Taufe, den Voraussetzungen, den Grundlagen der Taufe eingehend zu beschäftigen. Es ist keineswegs genug, dass, wenn man zum Beispiel ein paar unserer Videos gesehen hat und in einem der Videos mag eine Bemerkung gefallen sein über die Taufe, dann zu schreiben und zu sagen, ach, ich möchte mich jetzt auch taufen lassen. Das würde nichts bringen. Wir werden auf die Fragen, die ich hin und wieder erhalte, näher in dieser Predigt eingehen. Und wenn ich Ihnen die Höhepunkte, einige der Höhepunkte aus der Broschüre über die Taufe nahebringe, werde ich auch zusätzliche Bemerkungen machen. Im Hinblick auf Bemerkungen, im Hinblick auf Memos, im Hinblick auf Fragen, die ich erhalten habe, im Hinblick auf die Taufe. Denn natürlich kann nicht alles in der Broschüre im Einzelnen behandelt werden. Es geht da um die allgemeine Grundlage. Wir schreiben zum Beispiel in der Broschüre, dass die Taufe notwendig ist für das Heil. Und es muss die richtige Taufe sein. Und Jesus Christus hat uns ein Vorbild gegeben. Er hat sich taufen lassen von Johannes dem Täufer, obwohl er gar nicht unbedingt persönlich gesehen hätte getauft werden müssen. Denn wenn wir gleich sehen werden, hat Taufe sehr viel mit Reue zu tun. Und Christus musste nichts bereuen. Er hatte niemals gesündigt. Aber was sagt er dem Johannes? Sie können das nachher sich anschauen in Matthäus Kapitel 3, die Verse 13 bis 15. Er sagt Johannes, dass er ihn, also Christus, taufen solle, damit alle Gerechtigkeit erfüllt würde. Es ist Teil der Gerechtigkeit Gottes, dass er von uns verlangt, dass wir auf richtige Weise getauft werden. Und Jesus Christus gab uns ein Vorbild, indem er sich selbst taufen ließ, um uns zu zeigen, dass wir, die wir der Vergebung unserer Sünden bedürfen, getauft sein müssen. Getauft werden müssen. Das ist Teil der Gerechtigkeit. Aber schauen wir uns nun einmal eine interessante Stelle an in Markus Kapitel 16, die Verse 15 bis 16. In der Tat ist es richtig, dass man getauft werden muss auf richtige Weise, um das Heil erlangen zu können. Aber wie ich sagte, die Taufe alleine garantiert nicht das Heil. Aber es ist eine Voraussetzung für die Erlangung des Heils. Wir lesen in Markus Kapitel 16 und Vers 15. Er sprach zu ihnen, den Aposteln damals, aber das gilt für alle Prediger heute, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, der wird das Heil erlangen. Wer aber nicht glaubt, und wenn es zum Beispiel nicht zum Glauben kommt, dann hat die Taufe ohnehin keinen Sinn, der wird verdammt werden, der wird verurteilt werden, der wird zunächst einmal nicht das Heil erlangen. Was sind nun die Voraussetzungen für eine wahre Taufe? Zunächst einmal Apostelgeschichte Kapitel 2, das ist das, was uns Petrus sagt. Apostelgeschichte 2, die Verse 37 und 38. Als sie aber das hörten, da ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Nun, es heißt hier in der revidierten Lutherbibel, dass man Buße tun muss. Das ist, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, eigentlich eine sehr unglückliche Übersetzung. Denn mit Buße tun verbindet man so allgemeine Dinge wie auf den Knien herumrutschen, bis die blutig werden, oder gewisse Dinge zu tun, sich peitschen zu lassen. Das ist das, wogegen natürlich Luther auch sehr stark und vehement vorging. Das ist damit überhaupt gar nicht gemeint. Eine weitaus bessere Übersetzung bringt die Menge Bibel. Und die schreibt nämlich in der Anmerkung zu Matthäus 3 und Vers 2, anstelle zu sagen, Buße tun, ist richtiger zu sagen, bekehrt euch oder kehrt um oder geht in euch oder ändert euren Sinn oder stellt euch innerlich um. Buße in den Evangelien, schreibt die Menge Bibel, heißt nicht Sühneleistung, sondern Sinnesänderung oder Umkehr. Schauen Sie, es geht darum, dass man aufhört, das Falsche zu tun, dass man beginnt, das Richtige zu tun. Dass man aufhört, falsch zu denken, dass man beginnt, richtig zu denken. Dass man sich erkennt, was man in Wirklichkeit ist, was diese menschliche Natur ist, die man hat, dieser alte Mensch, von dem die Bibel spricht. Man muss das alles erkennen, man muss das alles ablegen, man muss das alles abschaffen. Aber nicht nur muss man es abschaffen, man muss es durch etwas anderes ersetzen, durch das gerechte Leben, durch gerechte Gedanken, durch gerechte Taten, durch den neuen Menschen. Aber der kann nur dadurch kommen, wenn man den Heiligen Geist Gottes erlangt. Vor der Taufe, wenn es um eine wirkliche Berufung geht, wirkt Gottes Geist mit einem. Nach der Taufe wird Gottes Geist in einem sein, wenn die Taufe gültig war. Und darauf werden wir jetzt eingehen, auf die Voraussetzungen. Schauen Sie, es kann nicht darum gehen, dass man sich einfach so taufen lässt. Selbst wenn man sich auf richtige Weise taufen lassen würde. Wenn ich sage richtige Weise, meine ich jetzt die äußere Veranstaltung, wie wir sehen werden, muss es um eine totale Taufe in das Wasser hineingehen, um ein Untertauchen. Aber das alleine reicht ja auch nicht aus. Einige haben sich untertauchen lassen und gleichwohl den Heiligen Geist nicht erlangt, weil andere Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Aber wenn man sich auf richtige Weise taufen lässt, dann ist noch etwas weiteres sehr wichtig. Zunächst einmal muss man sich auch von richtigen Predigern taufen lassen. Predigern der wahren Kirche. Und sodann müssen die Prediger etwas tun, nachdem man aus diesem Wassergrab hervorkommt, herauskommt. Schauen wir uns dies kurz an in Apostelgeschichte 8 und lesen wir die Verse 16 und 17. Da waren Leute getauft worden, aber die hatten gleichwohl den Heiligen Geist noch nicht erlangt. Warum nicht? Es heißt, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Und da legten sie, die Prediger, die Hände auf sie. Und sie empfingen den Heiligen Geist. Handauflegung ist eine absolute Notwendigkeit für die Erlangung des Heiligen Geistes. Handauflegung durch ordinierte Prediger. Es gibt weitere Stellen, die das auch deutlich machen. Aber wie gesagt, es geht mir heute um die grundsätzlichen Hauptbedingungen und Äußerungen. Schauen Sie, Jesus selbst hat auch getauft. Einige sagen ja, die Apostel, aber die sind ja nie getauft worden. Die haben den Heiligen Geist so erlangt, im Zeitpunkt des Pfingstfestes. Aber Christus hat getauft. Und zu dem Zeitpunkt war allerdings der Heilige Geist noch nicht erlangt worden, weil Christus noch nicht verherrlicht war. Aber nach der Verherrlichung konnte er vom Himmel aus den Heiligen Geist des Vaters und seinen Heiligen Geist den Jüngern geben. Und das geschah zum Pfingstfest. Aber Sie können sich das nachher anschauen. In Johannes Kapitel 3, Vers 22 lesen wir, dass Jesus taufte. Nun, er taufte durch seine Apostel. Auch das lesen wir in Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, die Apostel tauften im Namen Jesu Christi und sie wurden scheinbar selbst getauft und waren getauft. Sie waren auch getauft, als sie das Passa zu sich nahmen, in der Nacht, als Christus verraten wurde. Also die Taufe war auch da bereits schon gegenwärtig, aber der hauptsächliche Punkt ist der, nach Gründung der neutestamentlichen Kirche gibt es keine Belegstelle in der Bibel, die uns sagt, dass man nicht getauft sein muss, dass man den Heiligen Geist erlangen kann und behalten kann, ohne dass man jemals getauft wird. Das finden Sie nicht in der Schrift. Cornelius mag eine Ausnahme sein, weil Gott hier zeigen wollte, dass selbst Heiden zum damaligen Zeitpunkt bereits in die Kirche Gottes kommen konnten, weil ursprünglich war die Kirche Gottes ja eine Judengemeinde, sagen wir einmal, die sich bekehrt hatten. Und Gott wollte deutlich machen, dass hier auch Heiden Zutritt haben zur Kirche Gottes. Aber obwohl Cornelius bereits den Heiligen Geist erlangt hatte, hat Petrus trotzdem nach wie vor darauf bestanden, dass er getauft wurde, um dies abzusichern, um das zu klären, dass er ein getauftes Mitglied der Kirche Gottes war. In Römer Kapitel 8 und Vers 9 lesen wir deutlich, dass wenn jemand den Heiligen Geist nicht hat, in sich wohnen hat, und der Heilige Geist ist der Geist, der vom Vater und vom Sohn Jesus Christus ausströmt, dann ist man nicht Teil von Jesus Christus, hat man keinen Anteil an ihm. Kann man eigentlich auch gar nicht von sich behaupten, ein Christ zu sein. Denn wenn man ein Christ ist, dann hat man den Heiligen Geist Christi in sich wohnen und man folgt der Leitung des Heiligen Geistes. Nun, wenn es um die Taufe geht, das Wort hat seinen griechischen Ursprung in dem Wort Baptizo. Baptizo. Und das bedeutet untertauchen, das ist das Verb. Also taufen bedeutet untertauchen, total unter Wasser platzieren, sagen wir einmal, oder in etwas hineintauchen. Und das ist auch sehr wichtig, denn was ist die Taufe? Schauen wir uns dies an in Römer Kapitel 6. Es kann nicht angehen, dass man sich durch Sprengelung, also durch Wasser, was einem dann so ein bisschen da gesprenkelt wird, dass man das so als richtige Taufe ansieht, denn das würde ja die Symbolik der Taufe in keinster Weise erfüllen. Und wie ich auch noch zeigen werde, als Baby getauft zu sein, hat absolut keinerlei Bedeutung für die Taufe, von der die Bibel spricht. Römer Kapitel 6, die Verse 3 bis 4. Da schreibt nämlich Paulus, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Vers 8, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Vers 11, so auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, und lebt Gott in Christus Jesus. Der Punkt ist der, man wird in das Wasser hinein getaucht und getauft. Und wenn man lange genug in dem Wasser bleiben würde, würde man sterben. Das Wasser wird mit einem Wassergrab beschrieben. Der alte Mensch stirbt in diesem Wassergrab. Der neue Mensch kommt hervor aus diesem Wassergrab. Es muss ganz einfach genug Wasser da sein, damit man hinein, total, völlig, vollständig hineingetauft werden kann. Sonst würde dieser Symbolgehalt überhaupt gar keinerlei Bedeutung haben. In Kolosser Kapitel 2, da lesen wir die Verse 12 bis 13. Auch hier wird das wieder sehr deutlich gemacht. Kolosser Kapitel 2 und die Verse 12 bis 13. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Schauen Sie, es geht wiederum um die Taufe, die ein Begräbnis darstellt. Viele Stellen zeigen uns dies. In Johannes 3 und Vers 23 lesen wir, dass Johannes der Täufer taufte, am Jordan taufte, weil dort viel Wasser war. Nun, wenn es nur um ein Besprengen ginge, dann bräuchte er nicht unbedingt viel Wasser. Hätte er eine kleine Schale haben können, wo da so ein bisschen Wasser drin war. Nein, er brauchte viel Wasser. Und wir lesen in Matthäus Kapitel 3 und Vers 16, dass nach der Taufe Christus aus dem Wasser herausstieg. Also er war total in dem Wasser untergetaucht worden. Nun, wie sieht das aber mit der Taufe aus? Wie gesagt, einige, die meinen, dass sie jetzt bereit sind, sich taufen zu lassen, die haben vielleicht verstanden, um was es geht, haben vielleicht von Reue gehört, haben vielleicht von Glaube gehört. Aber wie der Leser, den ich eben Ihnen vorgelesen habe, klar und deutlich machte, vor der Lektüre der Broschüre über die Taufe, war da nicht so eine richtige Vorstellung vorhanden, worum es eigentlich geht. Und Christus sagt uns deutlich, dass wir, wie es heißt, die Kosten bei solchen Dingen überschlagen müssen. Wir müssen uns klar darüber sein, dass wenn wir uns taufen lassen, dass dies ein Schritt ist, der für alle Zeit und Ewigkeit Gültigkeit hat. Mit anderen Worten, man muss sich darüber im Klaren sein, was das alles bedeutet. Und man darf sich keineswegs der irrigen Vorstellung hingeben, dass wenn man sich taufen lässt und wenn man den Heiligen Geist erlangt, dann sind alle Probleme vom Tisch. Das Gegenteil ist der Fall. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Dann werden die Probleme erst richtig anfangen. Aber weil man dann den Heiligen Geist hat, hat man auch die Kraft von Gott, mit diesen Problemen fertig zu werden. Aber machen Sie nicht den Fehler zu meinen, Sie haben heute Probleme. Okay, ich lasse mich dann taufen und dann sind die Probleme weggewischt worden. In keinem Falle ist das richtig. In Lukas Kapitel 14 möchte ich Ihnen kurz etwas vorlesen, angefangen in Vers 25. Es geht um die Kostenüberschlagung. Es heißt hier, es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt, mit anderen Worten, wenn wir uns der Taufe unterziehen, dann kommen wir zum Vater und dann kommen wir zu Jesus Christus. Und hasst nicht, besser übersetzt, liebt nicht weniger im Vergleich, seinen Vater, seine Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, dann kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, sein Kreuz trägt. Man muss willens sein, aufgrund des Lebensweges Jesu Christi Leiden zu empfangen, um der Gerechtigkeit willen zu leiden. Gewisse Konsequenzen muss man sich vorher bereits überlegen. Ist man willens, dies wirklich zu tun, ohne jede Frage, ohne den Punkt zu erreichen, wo man sagt, jetzt ist genug, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Er sagt, wer das nicht willens ist zu tun, der kann nicht mein Jünger sein. Er sagt, wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es durchzuführen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat es angefangen zu bauen, kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König? Schauen Sie, wenn wir uns für Christus entscheiden, wenn wir uns taufen lassen wollen, dann wird unser Krieg mit Satan und seinen Dämonen noch sehr viel heftiger werden, als er es ohnehin schon ist. Wir werden uns in einem geistlichen Krieg befinden. Und er sagt, wer das will, der setzt sich zunächst einmal hin und er hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Und wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange er genau noch fern ist, und bittet um Frieden. Das ist natürlich jetzt eine symbolische Redewendung, die aber zeigt, dass wenn man wirklich nicht sich darüber im Klaren ist, dass man diesen Schritt dann für alle Zeit gehen muss, bis hin zur Wiederkunft Christi, dann hat die Taufe wenig Sinn. Und so sagt er jetzt auch, so auch jeder von oder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Mit anderen Worten, lossagen von allem, was im Gegensatz steht zu dem wahren Weg Gottes. Wenn es da Konflikte gibt, ich hatte ja kürzlich über Kompromisse schließen gesprochen, da kann man keine Kompromisse schließen. Einige haben ihre Arbeit verloren wegen des Sabbats. Einige haben ihre Arbeit verloren wegen der heiligen Festtage. Aber sie sind willens, dieses zu akzeptieren, weil sie nicht willens sind, Kompromisse mit der Wahrheit zu schließen. Einige andere haben gesagt, okay, ich kann ja ruhig ein bisschen arbeiten am Freitagabend, sagen wir einmal, oder während der Festtage, ich muss mir nicht unbedingt an allen heiligen Tagen frei nehmen. Oder ich kann ruhig Weihnachten feiern oder Ostern, denn letztendlich will ich ja meine Verwandten, meine Freunde, vielleicht meine Frau, meinen Ehemann, in keinster Weise verletzen. Was sagt Christus? Wer andere mehr liebt als mich und mehr liebt als das, was ich gebiete, der kann nicht mein Jünger sein. Das sind Dinge, die muss man sich zunächst einmal überlegen, bevor man den Schritt der Taufe gehen will. Schauen wir uns jetzt Voraussetzungen für die Taufe an. Zunächst einmal muss es um wahre Reue gehen. Wir hatten ja kurz schon von Reue gesprochen, also es geht nicht um Buße tun, sondern es geht um Reue. Ich möchte hier aus der Broschüre über die Taufe kurz vorlesen. Da sagen wir, wahre Reue bedeutet aufzuhören, Falsches zu tun und zu beginnen, das zu tun, was richtig ist. Wahre göttliche Reue wird eine Änderung in einem Menschen hervorbringen. Diese Person wird aufhören, schlimme Dinge zu tun, weil das Herz und der Verstand dieses Menschen sich ändern. Das griechische Wort für bereuen und Reue sind hauptsächlich metaneo und metanoia, wie man immer das aussprechen will. Sie bedeuten buchstäblich andere Gedanken oder einen Sinneswandel zu haben. Diese Art von göttlicher Reue, eine Änderung in der Art und Weise, wie wir denken, führt zu neuen Taten und bringt Gehorsam gegenüber Gottes Wort mit sich. Aber solch eine Änderung muss schon vor der Reue ersichtlich sein. Johannes weigerte sich, Pharisäer, Sadduzäer zu taufen, weil er sagte, ihr müsst zunächst einmal rechtschaffene Früchte der Reue bringen. Früchte der Reue. Das muss sich manifestieren in eurem Leben, dass ihr bereits bereut habt. Eure Taten müssen andere Taten sein. Eure Gedanken müssen andere Taten oder Gedanken sein, die dann zu Taten führen. Das muss in ihrem Leben der Fall sein. Er spricht davon, dass jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, abgehauen werden wird. Aber diese gute Frucht, dieses richtige Denken, diese richtigen Taten, dieser Gehorsam Gott gegenüber, muss sich bereits vor der Taufe manifestiert haben. Sonst bringt die Taufe in keinster Weise etwas. Schauen wir uns an, was Petrus sagt in Apostelgeschichte 5. Wenn jemand zu mir kommt und möchte sich taufen lassen und versteht zum Beispiel nichts vom Sabbat oder von den heiligen Festtagen, denn der Sabbat und die heiligen Festtage, die auch Sabbate genannt werden, die gehören zusammen, dann ist die Taufe zu früh. Weil zum Beispiel dann der Gehorsam gegenüber Gott ja noch nicht vorliegt. Zunächst einmal Apostelgeschichte 5, angefangen in Vers 29. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen. Die sprachen zu dem Sanhedrin, dem obersten Gericht damals in Jerusalem. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße, besser Reue und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens, Vers 32, und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Schauen Sie, Gott gibt den Heiligen Geist nicht jemandem, der sich weigert, ihm zu gehorchen. Und wenn Sie, sagen wir mal, schon seit einiger Zeit getauft sind, aber sich nach wie vor weigern, Gott zu gehorchen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben im Zeitpunkt der Taufe den Heiligen Geist nicht erlangt, oder aber Sie sind dabei, ihn wieder zu verlieren. Und das ist sehr wichtig zu begreifen. Denn Sie werden den Heiligen Geist nicht in sich haben und behalten, wenn Sie sich fortgesetzt weigern, Gott zu gehorchen. Und zwar in allem zu gehorchen. Also diese Art von Reue, die ist ausgesprochen wichtig, aber nicht ausreichend. Zunächst einmal schauen wir uns an, was bereut werden muss. Die Sünde muss bereut werden. Was ist die biblische Definition von Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. 1. Johannes, Kapitel 3 und Vers 4, so übersetzt es richtigerweise zum Beispiel die Zürcher Bibel. Und das Gesetz wird klar definiert als das Gesetz der 10 Gebote. Das können Sie nachher in Jakobus Kapitel 2, angefangen in Vers 8, nachlesen. Das ist eindeutig. Ich habe ja sehr oft schon darüber gesprochen. Wer also meint, das Gesetz sei abgeschafft, wir bräuchten heute die 10 Gebote nicht mehr zu halten. Und ich meine alle der 10 Gebote, inklusive des 4. Gebotes, des Sabbatgebotes. Eine solche Taufe wäre total unerheblich. Ein solcher Mensch ist ja in keinster Weise im Zustand der Reue, wo er bereut hat, dass er den Sabbat nicht gehalten hat, dass er die heiligen Festtage nicht gehalten hat. Der muss zunächst einmal dokumentieren und manifestieren, dass er sie hält, insoweit Gehorsam zeigt. Aber es muss noch mehr bereut werden. Schauen Sie, wir sind auf dieser Erde Opfer, ohne es vielleicht gewusst zu haben, von Satan, dem Teufel, geworden. Und Satan ist der Herrscher dieser Welt, Satan regiert diese Welt, Satan wird sogar als der Gott dieser Welt beschrieben. Es heißt, Satan hat die ganze Welt verführt. Er ist derjenige, der als Geist in der Luft herrscht, wie ich auch in der letzten Predigt deutlich gemacht habe. Schauen Sie, er hat Sie mehr oder weniger manipuliert. Eine Gehirnwäsche bei Ihnen vollzogen, sagen wir einmal. Und Sie haben eine Natur in sich entwickelt, die sogenannte fleischliche Natur, die eigentlich nichts weiter ist als die von Satan inspirierte fleischliche Natur. Und diese Natur, das, was Sie sind, dieser alte Mensch, muss abgelegt werden, muss ersetzt werden durch eine neue Natur. Von daher geht es bei der Reue nicht nur um das, was Sie falsch getan haben, es geht sogar darum zu erkennen, was Sie sind, wie falsch Sie sind in Gottes Augen. Und das muss alles vor der Taufe geschehen, damit Sie auch wirklich erkennen, dass diese falsche Natur, diese Natur von Satan, die sie in sich aufgenommen haben, entwickelt haben, dass die abgelegt werden muss. Und das ist auch kontinuierlich. Die muss laufend abgelegt werden, auch nach der Taufe, auch nachdem sie den Heiligen Geist erlangt haben. Wenn sie nach wie vor feststellen, da haben sie eine Natur in sich, die nicht der Natur Gottes entspricht, dieser göttlichen Natur, dann ist es höchste Zeit, die abzulegen. Nicht wieder in falsche Gleise hineinzuschlittern, aus denen man herausgekommen ist. Schauen wir uns dies in Epheser Kapitel 2 an. Die Verse 2 und 3. Epheser Kapitel 2 und die Verse 2 und 3. Nun, Vers 1, um den Zusammenhang zu sehen. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen mit Sünden. Vers 2. In denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Und jetzt Vers 3. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches, und taten den Willen des Fleisches und der Sinne, und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Schauen Sie, unsere Natur war die, dass wir den falschen Begierden gefolgt sind. Aber es war unsere fleischliche Natur in uns, von Satan geformt, sagen wir einmal, die uns dazu animiert hat, In Epheser Kapitel 5 und Vers 8. Schauen wir uns wiederum an, was da gesagt wird. Epheser 5 und Vers 8. Ihr wart früher Finsternis. Nun, wenn wir den Heiligen Geist erlangen, dann sollen wir mehr und mehr zu Kindern des Lichtes werden. Aber wir waren Finsternis. Das, was wir waren, muss bereut werden. Wie diese Person, die uns da geschrieben hat, gesagt hat, ich habe eigentlich gedacht, ich war an sich ziemlich gerecht. Wir waren in keinster Weise gerecht, niemand von uns. Alle waren und sind Finsternis. Und diese Finsternis muss abgelegt werden und kann nur abgelegt werden durch den Heiligen Geist in uns, der Licht ist. Und Gott und Jesus Christus in uns, die Licht sind. Aber wir müssen das begreifen. Das ist das, was wir einmal waren, als wir Satans Natur besaßen. Und einige sind getauft worden, sind als, sagen wir mal, Kind oder als Baby getauft worden und fragen uns dann, ja nun, war das in irgendeiner Form gültig? Die Antwort ist natürlich keineswegs. Soll es da zu einer Wiedertaufe kommen, nun richtig betrachtet, hat es eine Taufe noch gar nicht gegeben. Natürlich sollte man sich dann, wenn man zu der wahren Erkenntnis gekommen ist, die ganzen Voraussetzungen erfüllt, taufen lassen. Ich meine nicht unbedingt wiedertaufen lassen, weil die erste Taufe in keinster Weise eine richtige war. Aber wie sieht es mit Erwachsenen aus, die sich haben taufen lassen? Die sind vielleicht irgendwo hingegangen, haben was von der Taufe gehört, haben sich dann taufen lassen, vielleicht sogar unter Wasser getauft worden. Vielleicht sogar hat der Prediger was von Händeauflegen gewusst. Schauen Sie, wenn Sie die Voraussetzungen der wahren Taufe nicht erfüllt haben, war das auch lediglich ein kostenloses Wasserbad, vielleicht in einem Swimmingpool, in einer Badewanne, hat aber keinerlei Bedeutung, denn das war total in jedem Falle verfrüht. Sollte es da zu einer Wiedertaufe kommen? Natürlich, es sollte zu einer Taufe kommen, einer richtigen, in Gottes Augen wirksamen Taufe. Schauen Sie, wenn Sie getauft worden sind, ohne überhaupt die 10 Gebote gekannt zu haben, alle 10 Gebote, inklusive den Sabbat, inklusive die heiligen Tage, die heiligen Festtage, da kann ich Ihnen mehr oder weniger deutlich sagen, dass diese Taufe in Gottes Augen keineswegs gültig war, in dem Sinne, dass Sie da den Heiligen Geist nicht erlangt haben, denn Gott gibt den Heiligen Geist nur denen, die ihm zunächst einmal gehorchen. Und dieser Gehorsam, die Früchte der Reue, müssen sich zunächst einmal manifestieren im Leben eines angehenden Christen. Aber Reue ist nicht genug. Man muss auch glauben. Schauen wir uns Markus Kapitel 1 an. Und einige sagen, ja nun, ich glaube schon, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Schauen Sie, da erheben sich viele Fragen. Reicht das aus? Markus Kapitel 1 und Vers 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Schauen Sie, das Evangelium ist eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft. Es ist eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft, die von Jesus Christus kommt. Jesus Christus ist der Bote, der uns das Evangelium, die frohe Botschaft Gottes des Vaters übermittelt. Es ist nicht das Evangelium über Jesus Christus, es ist das Evangelium von Jesus Christus. Jesus Christus war der Bote, der uns das Evangelium gebracht hat. Natürlich beinhaltet das Evangelium die Person von Jesus Christus, aber weitaus mehr wird hier zum Ausdruck gebracht. Und wer war Jesus Christus? Schauen Sie, es sagt es gleich am Anfang dieser Stelle hier, der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes. Jesus Christus, und das muss man glauben, hat immer schon existiert als die zweite Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie. Denn was ist das Reich Gottes? Nun schauen wir uns dies zunächst einmal an, was hier in Vers 14 gesagt wird. Markus 1 und Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen war, da kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium, wie es heißen sollte, vom Reich Gottes, wie zum Beispiel auch die Schlachterbibel es hat. Er predigt das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich Gottes, nicht unbedingt über das Reich Gottes, vom Reich Gottes. Das Evangelium kam von Gott dem Vater und Jesus Christus, denn Gott ist ein Reich. Er predigt das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist herbeigekommen für euch, die ihr versteht, tut Buße, besser bereut und glaubt an was? An das Evangelium, an die gesamte frohe Botschaft, die von Gott dem Vater und Jesus Christus kommt, die natürlich beinhaltet, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war, der ein Mensch wurde, ein totaler Mensch, der total Fleisch wurde. Er war nicht Gott und Mensch zum gleichen Zeitpunkt. Schauen Sie, er wurde total Fleisch. Er wurde zu einem Menschen, sodass er als Mensch die Sünde im Fleisch überwinden konnte, sodass er als Mensch sterben konnte. Er wurde dann aber durch Gott den Vater, durch die Kraft des Heiligen Geistes, auferweckt von den Toten. Man muss verstehen, dass Christus für 3 Tage und 3 Nächte tot war im Grab. Er hatte keine unsterbliche Seele, die weiter gelebt hätte. Alles dies und viel mehr gehört zum Glauben an das Evangelium. Es gehört auch dazu die Tatsache, dass das Evangelium vom Reich Gottes eine frohe Botschaft ist, die vom Reich Gottes kommt, von der Familie Gottes. Und dass Sie, wenn Sie getauft werden, auf richtige Weise und den Heiligen Geist erlangen, in diesem Augenblick zu einem gezeugten, von Gottes Geist gezeugten Mitglied innerhalb dieser Familie werden. Dass es Ihr Potenzial ist, wenn Christus zurückkommt und der Heilige Geist ist in diesem Zeitpunkt in Ihnen, wenn Sie noch leben oder Sie sind gestorben, in Christus und werden auferweckt, dass Sie in diesem Augenblick zu einem wiedergeborenen Mitglied der Gottfamilie werden, dass Sie zu einem Gottwesen werden. Einige verstehen das nicht, einige begreifen das nicht. Wenn nicht, sollten Sie nicht getauft werden, bis Sie dies verstehen. Das ist das Potenzial, das Ihnen Gott anbietet, dass Sie zu einem wiedergeborenen, unsterblichen Gottwesen innerhalb der Familie Gottes, des Reiches Gottes werden sollen. Und dass, wenn Christus zurückkommt, er die Herrschaft des Reiches Gottes hier auf Erden errichten wird. Glauben Sie das? Verstehen Sie das? Natürlich beinhaltet dies die Tatsache, dass Christus, wie ich sagte, für Sie starb. Und nur sein Tod alleine gab uns und gibt uns die Möglichkeit, Vergebung der Sünden zu erlangen. Wir können keine Vergebung der Sünden erlangen, unabhängig von Christus. In keinem anderen ist das Heil, als in dem Namen von Jesus Christus. Aber Sie müssen begreifen, wer Christus war. Wer meint, dass Christus erschaffen wurde, vielleicht in grauer Vorzeit von Gott dem Vater, oder erschaffen wurde als ein Mensch, als er dann hier auf Erden lebte. Oder wer meint, dass Christus vielleicht ein Engel war? Alle diese Vorstellungen entsprechen nicht dem Glauben des Evangeliums. Wie können Sie die Garantie haben, dass Gott Ihnen den Heiligen Geist gibt, der ja nun sagt, Sie müssen an das Evangelium vom Reich Gottes glauben, wenn Sie diese Dinge in keinster Weise verstehen? Glauben Sie an das Evangelium. Das ist eine sehr wichtige Voraussetzung. Wir stellen folgende Fragen in unserer Broschüre über die Taufe. Wenn Sie zur Zeit Ihrer Taufe glaubten, und achten Sie auf diese Fragen, dass Gott eine Dreieinigkeit ist, wie könnte der wahre Gott solch eine Taufe für authentisch und echt ansehen? Nun, wenn Sie als kleines Baby getauft worden sind, dann fehlt bereits schon die erste Voraussetzung der Reue. Als kleines Baby konnten Sie natürlich nicht bereuen. Sie haben ja gar nicht gewusst, um was es dabei ging. Und Glauben hatten Sie auch nicht. Also das kann man sowieso schon gleich mal vom Tisch legen und fegen. Aber hier stellen wir weitere Fragen. Wenn Sie zur Zeit Ihrer Taufe glaubten, dass Gott eine Dreieinigkeit ist, wie könnte der wahre Gott solch eine Taufe für authentisch erklären? Oder glaubten Sie fälschlicherweise daran, nach Ihrem Tod in den Himmel zu kommen? Oder dass Sie eine unsterbliche Seele besitzen? Das entspricht nicht dem, was die Bibel lehrt. Schauen Sie, dann würde eine Notwendigkeit für die Auferstehung gar nicht bestehen. Sie glaubten nicht an das Evangelium. Oder wussten Sie und glaubten Sie daran, was Gott über die Sünde sagt? Verstanden Sie es und glaubten es auch, dass die Sünde die Übertretung von Gottes Gesetz ist? Dass das Halten des Sonntags sowie bestimmter jährlicher Feiertage, wie zum Beispiel Weihnachten oder Ostern, aus dem Heidentum stammte und Sünde ist, weil es Gottes Gesetz missachtet und bricht. Glaubten Sie das, verstanden Sie das, als Sie getauft wurden? Wenn nicht, war die Taufe ein kostenloses Wasserbad ohne irgendwelche weitere Konsequenz. Wussten oder glaubten Sie ferner, dass es Sünde ist, nicht den wöchentlichen Sabbat, den 7. Tag der Woche, sowie Gottes jährliche Festtage, das Passa, für getaufte Christen allerdings nur, die Tage der ungesäuerten Brote, Pfingsten, das Posaunenfest, den Versöhnungstag und das Laubhüttenfest zu halten? Schauen Sie, wir haben Broschüren über alle diese Aspekte auf unserer Webseite, die Sie dort finden können, auf postenstehen.de. Da sind alle unsere Broschüren veröffentlicht, die auch sich mit dem Sabbat beschäftigen, die sich auch mit den jährlichen Festtagen beschäftigen, die sich mit dem Reich Gottes, dem Evangelium vom Reich Gottes beschäftigen. Kennen Sie unsere Glaubensgrundsätze? Wo finden Sie die? Die finden Sie auch wiederum auf unserer Webseite auf postenstehen.de unter Wir über uns. Da stehen die ganzen Glaubensgrundsätze, die sich auf die Bibel fußen. Die müssen Sie verstehen, die müssen Sie glauben, die müssen Sie akzeptieren, die müssen Teil Ihres inneren Wesens werden, wenn Sie auf richtige Weise getauft werden wollen. Alles dies ist Teil des Glaubens an das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Und natürlich müssen Sie auch an Christus glauben, keine Frage. Sie müssen daran glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war, der zu einem Menschen wurde, der sich vollständig in Fleisch verwandelte, sagen wir mal, oder verwandelt wurde, der in der Jungfrau Maria geboren wurde, gezeugt wurde durch den Heiligen Geist. Wer das nicht glaubt, der kann in keinster Weise und sollte sich in keinster Weise taufen lassen, weil er eine der grundsätzlichen Voraussetzungen der Botschaft des Evangeliums nicht glaubt, dass die Jungfrau Maria eine Jungfrau war und blieb, bis dass Jesus Christus geboren wurde. Dann allerdings war sie keine Jungfrau mehr, denn sie hatte weitere Kinder. Aber zunächst einmal war sie eine Jungfrau und sie wurde durch den Heiligen Geist Gottes des Vaters schwanger. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde, um es ganz deutlich zu sagen, in einen kleinen, winzigen, menschlichen Sperm verwandelt, der sich dann in der Mutter Maria entwickelte, wie das bei jedem Menschen der Fall ist. Aber wie gesagt, wer das nicht glaubt, der kann nicht an das Evangelium glauben. Aber schauen wir uns Johannes 3 und Vers 36 an. Man muss auch an Christus glauben und auch dann an das glauben, was er sagt. Und da heißt es hier, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Denn letztendlich wird man dadurch dann den Heiligen Geist erlangen. Und solange wie der Heilige Geist in uns ist, solange haben wir die Garantie, dass wir das ewige Leben erlangen werden. Solange wie der Heilige Geist in uns ist. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, schauen Sie, wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Zunächst einmal, der Gehorsam muss bereits vor der Taufe stattfinden. Und er muss mit Sicherheit auch nach der Taufe weiter stattfinden. Denn sonst wird man das ewige Leben nicht erlangen. Sonst wird man auch den Heiligen Geist nicht in sich behalten, wenn man ihn bei der Taufe erlangt hat. Man wird ihn wieder verlieren. Die Frage ist, wer sollte taufen? Nun, wir haben dies bereits eben schon gesehen. Es waren Prediger Gottes, ordinierte Prediger Gottes, die getauft haben, die Hände aufgelegt haben. Denn die Handauflegung ist sehr wichtig. Die Bibel zeigt deutlich, dass nur ordinierte Prediger der wahren Kirche Gottes taufen sollten. In Apostelgeschichte 8 möchte ich kurz noch etwas weiteres hier Ihnen vorlesen. Apostelgeschichte 8, da lesen wir einmal, angefangen in Vers 12, um den Zusammenhang zu sehen. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes oder in Bezug auf und von dem Namen Jesu glaubten, da ließen sich taufen Männer und Frauen. Und da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, da geriet er außer sich vor Staunen. Und als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, da sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Da kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, wie ich eben schon vorgelesen hatte. Die hatten ihn noch nicht empfangen. Und dann haben sie die Hände aufgelegt und dann empfingen sie den Heiligen Geist. Aber schauen wir uns jetzt Vers 18 an. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, da bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Also der Simon, der wollte sich die Macht erkaufen, anderen den Heiligen Geist zu geben. Darum ging es hier. Aber er war kein von Gott ordinierter Prediger. Und jemand, der von sich behauptet, er könne durch Handauflegung nach der Taufe dazu bringen, dass der Heilige Geist gegeben wird, da muss man sich sehr ernsthaft die Frage stellen, ist diese Person ein ordinierter Prediger Gottes, der auch von Gott die Macht erhalten hat, die Autorität erhalten, das zu tun. Einige sind in keinster Weise sogar nicht einmal in ihrer eigenen Kirche ordinierten. Die meinten, die könnten durch Handauflegung da solche Dinge erreichen. Das ist keineswegs der Fall. Das ist absolut unsinnig. Und natürlich auch eine Täuschung für diejenigen, die meinen, dadurch den Heiligen Geist erlangt zu haben und haben ihn nicht erlangt, weil Gott so etwas nicht honoriert. Ich bekomme hin und wieder die Frage gestellt. Nun, Herr Link, da Sie ja nun nicht in Deutschland immer sind, können Sie jemanden mir empfehlen, einen anderen Prediger vielleicht von einer anderen Kirchenorganisation, der mich taufen lassen oder der mich taufen könnte, von dem ich mich taufen lassen sollte? Und meine Antwort ist schlicht und ergreifend, nein, ich kann niemanden empfehlen. Und ich werde auch niemanden empfehlen. Und es gibt Gründe dafür, aber ich werde diese Gründe hier nicht mit Ihnen besprechen, über Internet, auf dieser Predigt. Aber manche sind dann sehr hartnäckig und sagen, ja, nun gut, aber ich möchte trotzdem wissen, warum nicht, was sind die Gründe und so weiter und so fort. Und meine Antwort ist, ich werde Ihnen keine Empfehlung geben. Und wenn einer weiter hartnäckig fragt, dann ist für mich ohnehin schon klar, dass die Person auch in ganzer Weise bereit ist, sich von mir taufen zu lassen. Es ist ja nun keineswegs so, dass wir nie in Deutschland sind. Wir halten das Laubhüttenfest jedes Jahr im Herbst, zurzeit in der Nähe von Berlin. Und dort werden immer Prediger von der Church of the Eternal God, denn Kirche des ewigen Gottes ist ja eine Übersetzung der englischen Namensgebung Church of the Eternal God, und auch Prediger von der Global Church of God von England, Großbritannien, und auch Prediger von Church of God, die Christian Fellowship in Kanada, da werden also Prediger dort sein. Also die Idee, dass man da in keinster Weise getauft werden könnte von Predigern der wahren Kirche Gottes, ist keineswegs natürlich richtig. Und auch während der Tage der ungesäuerten Brote, auch dieses Jahr wieder, werden zwei Prediger in Deutschland sein. Und wir halten die Tage der ungesäuerten Brote, wie wir auch die wöchentlichen Sabbatversammlungen halten, in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Und wenn Sie da nähere Informationen möchten, dann schreiben Sie mir. Aber schauen Sie, die Idee, ach, ich will mich aber jetzt taufen lassen und ich kann nicht warten, bis da jemand von der Church of the Eternal God, sagen wir mal, gegenwärtig ist. Ich muss mich also jetzt woanders taufen lassen. Da machen Sie einen sehr großen Fehler. Es war früher einmal so, zu Zeiten der Worldwide Church of God unter Herbert W. Armstrong. Sie wissen ja vielleicht, dass wir uns letztendlich aus dieser Kirche heraus kristallisiert haben, als Herr Armstrong starb und dann eine neue Führerschaft kam. Herr Armstrong starb im Jahr 1986 und diese neue Führerschaft hat dann wieder alles total umgemodelt. Die wollten so sein wie die anderen auch. Und wir haben dann natürlich letztendlich die Church of the Eternal God gegründet. Diejenigen, die dem treu geblieben sind, was Herr Armstrong gelehrt hatte. Aber in den frühen Tagen war es auch so, dass viele warten mussten auf die Taufe. Die meinten, die seien jetzt bereit, sich taufen zu lassen und haben dann an das Hauptquartier der Worldwide Church of God geschrieben, in Pasadena, sagen wir einmal. Ursprünglich war es in Oregon. Und es hat dann gedauert, bis jemand von den Predigern dorthin gehen konnte. Und dann wurden manche vielleicht so ein bisschen ungeduldig. Aber was man damals nicht verstand und was man heute nicht versteht, ist die Tatsache, dass es doch Gott ist, der ihr Leben lenkt und leitet. Und es ist Gott, der bestimmt, wann der Zeitpunkt für ihre Taufe der richtige ist. Und wenn Sie meinen, Sie sind heute bereit, getauft zu werden, aber die Umstände lassen es noch nicht zu, dann sollten Sie sich doch im Klaren sein, dass es Gott ist, der es nicht zulässt. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht brauchen Sie noch mehr Zeit. Vielleicht brauchen Sie mehr Geduld. Schauen Sie, Paulus verschiedentlich hat gesagt, ich hätte gerne dieses Angebot angenommen, ich wäre gerne zu euch nach Rom gekommen, aber der Geist Christi ließ es nicht zu. Wenn Sie nicht die felsenfeste Überzeugung haben, dass Gott in Ihrem Leben wirkt und dass er alle diese Umstände für Sie leitet, gerade auch wenn es um eine so wichtige Frage geht wie die Taufe, und dass er es nicht zulässt, im gegenwärtigen Zeitpunkt zunächst einmal, dass Sie jetzt schon getauft werden, dann müssen Sie begreifen, dass Gott da seine Gründe dafür hat. Und Sie sollten in keinster Weise da jetzt ungeduldig werden. Einige schreiben mir, ja, nun, ich habe Sie gerade so auf YouTube gefunden, habe mir ein paar Videos angeschaut, ich bin bereit zur Taufe. Schauen Sie, eine solche Person, wie ich sagte, ist mit Sicherheit nicht bereit zur Taufe. Eine solche Person muss sich zunächst einmal mit den Glaubensgrundsätzen der Kirche Gottes identifizieren, die studieren. Eine solche Person muss absolut unsere Literatur lesen, wenn es um die Taufe geht, um den Sabbat, um die heiligen Tage, um die Dreieinigkeit, um die Tatsache, dass Gott eine Familie ist, um das Reich Gottes. Alle diese Broschüren finden Sie auf unseren Webseiten. Wir können sie Ihnen auch schriftlich oder vielmehr in gedruckter Form diese Broschüren zukommen lassen, wenn Sie uns Ihre Adresse mitteilen. Aber das sind wichtige Voraussetzungen. Ich würde niemanden taufen, der diese Dinge nicht versteht. Jemand sollte nicht getauft werden, der diese Dinge nicht versteht. Wie ich sagte, Sie brauchen Geduld. Sie müssen Ihre Probleme zunächst einmal analysieren. Sie müssen die Kosten überschlagen. Sie müssen sich auch im Klaren sein. Wenn Sie getauft werden, wird es nicht einfacher werden für Sie. Ganzerweise. Aber mit Gottes Hilfe werden Sie dann mehr und mehr die Kraft erhalten, mit diesen Problemen umzugehen. Das schon. Das schon. Wissen Sie, wenn Sie getauft werden, in was hinein Sie getauft werden? Sie werden getauft in den Leib Christi. Wer oder was ist der Leib Christi? Es ist die Kirche Gottes. Christus sagt, dass er seiner Kirche Prediger gegeben hat. Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und so weiter und so fort. Ordinierte Geistliche, die die Kirche anleiten sollen, die die Kirche belehren sollen, damit man nicht mit jedem Wind der Doktrin hin und her geworfen wird. Die Kirche Gottes ist eine Notwendigkeit für Sie. Wenn Sie meinen, Sie könnten so einfach sich jetzt taufen lassen und gehen dann weiterhin Ihre individuellen Wege, dann haben Sie nicht begriffen, wobei es bei der Taufe eigentlich geht. Sie werden ein gezeugtes Mitglied des Leibes Jesu Christi. Das bedeutet, dass man zunächst einmal die Versammlungen der Kirche Gottes besuchen muss. Nun, wenn Sie es persönlich nicht können, dann haben wir zum Beispiel über WebEx die Möglichkeit, diese Versammlungen, die wir jeden Sabbat abhalten, über das Internet zu übertragen. Und Sie können uns da schreiben und wir können Sie insoweit dann hinzufügen. Und diese Versammlungen, die werden also live gehalten, abgehalten und übertragen. Aber schauen Sie, wer das noch nicht gemacht hat, oder aber der meint, sagen wir einmal, okay, wir haben ja die Predigten, die sind ja auch aufgeladen, die können wir uns dann anhören. Das reicht aus und das reicht nicht aus. Die Predigten sind eigentlich nur zunächst einmal dazu da, so allgemeine Eindrücke zu vermitteln. Aber es geht um die Versammlungen. In den Versammlungen findet viel mehr statt, als lediglich, dass man sich die Predigt anhört. Die wird auch dort abgespielt, das ist richtig, aber es gibt dann da weitaus mehr. Man sollte teilhaben der Gemeinschaft. Ich würde niemanden taufen, das sage ich Ihnen jetzt mal ganz deutlich, der sich noch niemals einer Versammlung unserer Kirche angeschlossen hat. Entweder persönlich oder aber über WebEx. Das ist eine Notwendigkeit, denn Sie werden in die Kirche hineingetauft und Sie müssen Teil der Kirche bleiben. Sie können nicht sagen, okay, jetzt habe ich mich taufen lassen, so jetzt kann ich wieder wohin gehen, wohin ich will und weiter mein individuelles Christentum betreiben. Das ist keineswegs möglich. Als individueller Christ, der die Möglichkeit hat, Teil des Leibes zu werden, auch ganz buchstäblich, werden Sie es nicht schaffen. Ins Reich Gottes. Denn so hat es Christus arrangiert. Und ich würde auch niemanden taufen, der nicht zuvor ein Taufgespräch, vielleicht mehrere Taufgespräche mit mir geführt hat, damit man erkennen kann, wie der Hase läuft sozusagen. Wenn man jemand schreibt, dann schicke ich ihm und sagen wir mal, ich habe den Eindruck, dass da wirklich eine gewisse Intensität vorliegt, eine gewisse Bereitschaft vorliegt, vielleicht eine gewisse Erkenntnis vorliegt. Aber ich weiß noch nichts über die Person. Dann schreibe ich ihm zunächst einmal so in etwa folgende Fragen. Also das ist so das Gängige. Ich schreibe, was Ihre Frage über die Taufe angeht, da würde ich gerne zunächst einmal etwas Genaueres von Ihnen hören. Wie alt sind Sie? Was ist Ihr Familienstand und Ihr Beruf? Wo wohnen Sie? Kennen Sie unsere Predigten, wie man den Sabbat hält und wie man Gottes Festtage hält? Sodann, wie lange sind Sie schon mit unserer Webseite auf postenstehen.de und unseren Predigten und unserer Literatur vertraut? Wie steht es mit der Einhaltung des Sabbats, der heiligen jährlichen Festtage Gottes und alle der anderen grundsätzlichen Lehren der Bibel? Kennen Sie unsere Glaubensgrundsätze unter auf postenstehen.de und dann wir über uns? Stimmen Sie mit ihnen überein? Das beinhaltet auch unsere Lehren bezüglich unreinen Fleisches. Rauchen. Rauchen ist Sünde. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Rauchen abzuschaffen vor der Taufe, insoweit Gott gehorsam zu sein, meinen Sie wirklich, Sie könnten es dann leicht überwinden, nachdem Sie getauft worden sind? Wie steht es mit unreinem Fleisch, mit Rauchen, mit Weihnachten, mit Ostern, mit Halloween und so weiter? Dann die Frage, wie viele unserer Broschüren und Artikel haben Sie schon gelesen? Wir schreiben, die Taufe ist eine ernste Sache und sollte nur nach eingehender Prüfung vorgenommen werden. Haben Sie schon unsere Broschüre über die Taufe gelesen? Eine absolute Notwendigkeit. Und wir geben dann auch wiederum einen Link, wo man die auch über Internet lesen will. Aber ich würde schon sehr ernst vorschlagen, dass Sie sich ein gedrucktes Exemplar beschaffen von uns. Das ist auch natürlich total kostenlos. Und dann ernsthaft und eingehend diese Broschüre lesen, die Stellen unterstreichen, nachlesen, der Bibel markieren, damit sie Teil ihrer selbst werden. Damit sie begreifen, worum es bei der Taufe geht. Ich habe kürzlich ein Rundschreiben, das wir so monatlich rausschicken. Dieses ist von dem 16. Februar herausgeschickt, wo ich sehr auch eingehend auf die Taufe eingegangen bin. Und wenn Sie ein Exemplar erhalten möchten, dann schreiben Sie mir. Es geht aber auch darum, dass man die jährlichen Festtage halten muss. Vorher schon. Bevor man an eine Taufe denkt. Und wir schreiben auch, wie das so geht mit den Tagen der ungesäuerten Brote, die jetzt hier anstehen. Im April. Und wie man das so macht. Wir haben auch Artikel auf unserer Webseite darüber, über Sauerteig und ungesäuerte Produkte. Und dass man den Sauerteig für diese 7 Tage aus seinem Haus entfernen muss. Und dass man während dieser Zeit keinen Sauerteig zu sich nimmt. Wer das nicht will, der ist nicht für die Taufe zunächst einmal prädestiniert. Der ist noch nicht fähig, sie zu begehen. Das würde nichts bringen. Weil man ja eben dann, wie gesagt, zunächst einmal Gott nicht gehorsam sein würde. Es geht um die Tatsache, dass man mit der Taufe zu einem Mitglied des geistlichen Leibes Christi wird. Aber der geistliche Leib Christi ist organisiert. Es geht da auch nicht so rum, dass da so irgendwo Prediger und Geistliche da so herumschweben in jeder möglichen Gelegenheit. Nein, er ist organisiert, der Leib Christi. Die Taufe besteht aus verschiedenen Schlüsselelementen. Nachdem also die Voraussetzungen, von denen ich jetzt gesprochen habe, zunächst einmal erfüllt sind, die Taufe beginnt mit unserem geistlichen Tod in einem Wassergrab. Es folgt unsere Auferstehung von dem geistlichen Tod durch den Vater, durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Aber wiederum, der Heilige Geist ist keine Person. Es folgt unsere Auferstehung von dem geistlichen Tod durch den Vater, durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Der dritte Teil besteht aus dem Gebet des Predigers zu Gott im Vater für den Erhalt der Gabe des Heiligen Geistes. Und dem Händeauflegen des Predigers auf die getaufte Person, um Gottes Heiligen Geist zu erhalten. Schauen Sie, alles dies sind notwendige Dinge, die mit der Taufe einhergehen müssen. Nun, in dieser Broschüre schreiben wir auch vielfach über die sogenannte Taufformel. Einige meinen, man müsste im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden. Verstehe nicht, worum es eigentlich bei der Taufe geht. Auch das wird in der Broschüre klar erklärt. Und dann wird auch klar etwas weiteres erklärt, nämlich die Tatsache, dass Zungenreden mit der Taufe heute nichts zu tun hat. Und wir erklären auch, was eigentlich Zungenreden sind. Einige, die meinen, sie müssten da, wenn sie jetzt getauft werden, mit Zungenreden, verstehen gar nicht, was Zungenreden eigentlich ist. Und dieses charismatische Zungenreden, das man so in einigen Gemeinden hört, das hat mit der Zungenrede der Bibel in keinster Weise etwas zu tun. Das ist dämonischen Ursprungs. Das muss man klar und deutlich begreifen. Wenn die Bibel von Zungenreden spricht, dann meint sie damit, dass man in einer anderen Sprache, einer existierenden Sprache spricht. Dass man aber auch selbst weiß, was man sagt. Diejenigen, die da so in Zungen reden, in diesen charismatischen Bewegungen, die wissen selbst nicht, was sie sagen. Und dann wird es ihnen nachher irgendwo erklärt, wie mir einmal gesagt wurde. Und ich sage, ja, wie wird es denn erklärt? Ja, ich habe dann so die Eingebung, oder der Heilige Geist spricht mit mir, ich höre seine Stimme. Naja, und dann habe ich gesagt, also die Stimme, die Sie da hören, die ist nicht vom Heiligen Geist. Das ist sehr gefährlich. Das sind alles Dinge, die man ablegen muss. Natürlich, die muss man begreifen. Man muss begreifen, dass diese Dinge nichts zu tun haben mit der wahren Taufe, mit dem wahren Evangelium vom Reich Gottes. Aber schauen Sie, das waren viele Dinge, die ich Ihnen heute einmal mitteilen wollte, die man sich klar und deutlich vor Augen führen muss. Machen Sie keine Entscheidung, dass Sie sagen, ach, ich bin jetzt bereit zur Taufe. Aber Gott weiß es weitaus besser als Sie. Und verlieren Sie aber auch nicht die Geduld. Schauen Sie, wenn Gott in Ihrem Leben wirkt, dann wird er es dazu bringen, dass Sie im richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art und Weise getauft werden, wenn Sie die Geduld haben, auf Gott zu warten. Ich höre immer einmal wieder die Tatsache, dass Leute sagen, ja, wenn sie nur in Deutschland wären, die ganze Zeit hindurch, wäre die Sache sehr viel einfacher. Zunächst einmal bin ich davon keineswegs überzeugt, denn wenn sie da irgendwie, sagen wir mal, im Norden leben und ich wohne da im Süden, dann könnte man auch nicht sofort miteinander korrespondieren, persönlich, aber natürlich über E-Mail schon, was man auch heute kann, egal wo ich jetzt bin. Aber wir haben heute so viel mehr Möglichkeiten noch, als es damals im Zeitpunkt der frühen Apostel der Fall war. Wir haben heute E-Mail, wir haben heute das Internet, wir haben heute Skype, wir haben heute die Möglichkeit, über das Telefon miteinander sofort direkt zu sprechen und so weiter und so fort. Alles Dinge, die es damals im Zeitpunkt von Paulus und Petrus in keinster Weise gab. Schauen Sie, der Paulus, der ging auf Missionsreisen und er hat dann Christen aufgesucht und vielleicht nach Monaten, wenn nicht Jahren, hat er sie wieder besuchen können. Wenn er denen einen Brief schreiben wollte, hat es Wochen, wenn nicht Monate gedauert, bis sie den Brief erhalten haben. Meinen Sie, sie haben es heute schwieriger als die Christen, sagen wir mal, im ersten Jahrhundert? Keineswegs, in keinster Weise. Wir haben es heute so viel einfacher im Hinblick auf diese Beziehung. Nun, wir mögen es schwieriger haben, wenn man das so sagen will, weil wir in schrecklichen Zeiten leben, in gräulichen Zeiten. Und natürlich, das Internet hat seine negativen Auswirkungen. Wie ich immer und immer wieder gesagt habe, wenn man sich dann laufend damit Dingen da befasst, die auf dem Internet da verbreitet werden, die man zunächst einmal bestens gesehen Zeitverschwendungen darstellen und schlimmstens gesehen absolute negative, dämonische Lehren verkünden, natürlich ist das eine Gefahr. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass man jetzt nicht sagen sollte, ach, wenn ich nur damals gelebt hätte, wäre es für mich so viel einfacher, heute ist es so viel schwieriger und auf den Herrn Link kann ich auch nicht warten, ich gehe mal lieber woanders hin. Das ist Ihre Entscheidung. Nur machen Sie nicht den Fehler zu meinen, dass das vielleicht auch in Gottes Augen eine wohlgefällige Entscheidung ist, sondern prüfen Sie sich. Prüfen Sie Gottes Wort. Lesen Sie unsere Broschüren über die Taufe und über die anderen Broschüren, die wir Ihnen kostenlos anbieten. Sie sind für Sie geschrieben. Die habe ich ja nicht geschrieben, weil ich da so gerne sitze und da irgendwelche Broschüren schreibe. Die sind für Sie geschrieben, um Ihnen ein besseres Verständnis zu geben von dem, was die Bibel lehrt. Nehmen Sie dieses Angebot dieses besseren Verständnisses an und studieren Sie Gottes Wort. Und machen Sie eine Entscheidung dann, die sich auf der Bibel basieren lässt, dass Ihr Fundament Jesus Christus wird, auf dem Sie dann stehen, Ihr ganzes weiteres Leben hindurch. Machen Sie keine vorschnellen Entscheidungen, weil Sie ein Gefühl haben, dass Sie jetzt bereit sind zur Taufe. Gefühle spielen in dieser Situation überhaupt gar keine Rolle. Die sind unerheblich, unwichtig. Es geht darum, lenkt und leitet und führt Sie Gott. Und bringt er es zustande aufgrund von Umständen und aufgrund von all diesen Dingen, die wir hier heute besprochen haben, dass sie getauft werden können. Wenn ja, wird es geschehen. Wenn nein, ist der Zeitpunkt noch zu früh. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.